Heute Teil 5. Stimmen aus der Tiefe. Aber wie kommen die dahin? Tiefenstaffelung in Recording und Mixdown. Tiefenstaffelung ist ein entscheidender Aspekt der professionellen Musikproduktion. Der Klang soll 3D-Wirkung haben und das nicht erst mit einer Surround-Anlage umringt von Lautsprechern. Aber wie kann das gelingen? Wie kommt es, dass manche Klänge von weit weg an unser Ohr kommen, andere sehr nah zu sein scheinen? Dabei sind doch die Lautsprecher immer am selben Ort und alle Klänge kommen aus derselben Box. Hast du dich auch schon gefragt, wie das überhaupt sein kann? Und wie du selbst beim Aufnehmen, Produzieren und Mischen beeinflussen kannst, welche Elemente der Musik wie weit weg sind? Vorhang auf! Das Mysterium der räumlichen Tiefe im Klang liegt eigentlich nicht im Klang oder gar im Lautsprecher. Nein, es liegt im menschlichen Gehirn. Das Fachwort heißt hier Psychoakustik. Und es geht darum, wie unser Gehirn gehörte Schallereignisse auswertet. Das menschliche Gehirn vollbringt dieses Wunder aber nicht direkt von Geburt an, sondern erst mit der Zeit lernen Säuglinge und Kleinkinder, Richtungen und Entfernungen von Schallquellen in ihrer Umgebung einzuschätzen. Dabei helfen vor allem Pegel- bzw. Lautstärkeunterschiede, Klangfarbenunterschiede und im Richtungshören auch Laufzeitunterschiede. Um Letztgenannte geht es hier weniger, denn mit der horizontalen Achse links-rechts des Hörens sollen wir uns heute nicht beschäftigen. Stattdessen aber mit der Z-Achse, also mit der räumlichen Tiefe. Links-rechts können wir ja sehr einfach beeinflussen mit dem Panoramaregler. Und das ist nicht ein so großer Trick oder nicht so ein großer Zauber. Also gut, konzentrieren wir uns auf die Z-Achse. Dafür bleiben Pegel und Klangfarbe. Im Hallraum spielt auch die Überlagerung des Direktschalls mit dem Diffusschall eine sehr große Rolle bei der Tiefenwahrnehmung. Dadurch kommen auch hier wieder Laufzeitunterschiede ins Spiel. Im Besonderen geht es dabei darum, wie groß die sogenannte Initial Time Delay Gap, also die zeitliche Lücke ist, bevor nach Auftreten des Direktschalls auch die frühen Reflexionen von den nächsten Grenzflächen am Ohr eintreffen. Die nächsten Grenzflächen, kann man sich sehr gut vorstellen, sind Wände, die Decke, der Boden, Möbelstücke und so weiter. Je größer die Lücke ist, umso näher ist die Schallquelle am Ohr des Hörers. Oder umso größer ist wahrscheinlich auch der Raum. Ja, weil damit größere Abstände zu den Grenzflächen eben möglich werden. Und damit auch eine größere zeitliche Lücke, die Initial Time Delay Gap. Anders gesagt, wenn die Grenzflächen eben weiter weg sind, brauchen die frühen Reflexionen länger. Das Ganze bewegt sich normalerweise im Zeitraum bis etwa 100 Millisekunden, vielfach deutlich darunter. Dazu sollte man bedenken, dass der Schall für einen Meter etwa 3 Millisekunden benötigt. Ist die nächste Wand also einen Meter entfernt, würde die Reflexion bei direktem Rückwurf und Ortsgleichheit von Schallquelle und Hörer, zum Beispiel man spricht selbst, 6 Millisekunden betragen, 3 Millisekunden bis zur Wand und 3 Millisekunden zurück zum Ohr. Mund und Ohr liegen dabei nur ca. 10 cm auseinander, das macht also kaum einen Unterschied. Der Direktschall braucht also etwa 0,3 Millisekunden und ist damit erheblich schneller. Ja, 10 cm, Zehntelmeter, also nicht 3 Millisekunden, sondern 0,3 Millisekunden. Spricht jetzt ein anderer, müsste er sehr dicht beim Hörer stehen, um die gleiche Laufzeit zu generieren. Steht er hingegen entfernt, wird die Laufzeit wieder größer. Gehen wir einmal von 3 Metern aus, so beträgt sie bereits 9 Millisekunden. Im Verhältnis verkürzt sich der Unterschied zur Laufzeit der Reflexion natürlich erheblich. Nehmen wir an, dass diese ebenfalls etwas ansteigt auf beispielsweise 10,5 Millisekunden, beträgt der Laufzeitunterschied zwischen Direkt- und Diffusschall jetzt nur noch 1,5 Millisekunden. Im Vergleich dazu war dieser Unterschied vorher bei 5,7 Millisekunden. Anders gesagt ist die Initial Time Delay Gap nun kleiner geworden. Ja, 1,5 Millisekunden gegenüber 5,7 Millisekunden im ersten Beispiel. Unser Gehirn hat sich diese Zusammenhänge aus jahrelanger Erfahrung heraus eingeprägt und erkennt daran, welche Schallquelle weiter weg ist und welche in der Nähe platziert wurde. Tiefe nicht erst im Mixdown. Schon während der Aufnahme können wir also ganz simple Dinge nutzen, um später mehr Räumlichkeit in der Produktion zu haben. Wir platzieren Sänger, Sängerinnen zum Beispiel für Background Vocals oder Instrumentalisten einfach etwas weiter weg vom Mikrofon oder wir bringen reflektierende Grenzflächen in ihre Nähe, damit frühe Reflexionen eher eintreffen. Beide Anwendungen brauchen jedoch etwas Umsicht. Größere Mikrofonentfernungen setzen voraus, dass der Aufnahmeraum keine unangenehmen oder für die Aufnahme unpassenden Raumresonanzen aufweist. Klingt der Raum nicht gut, anders gesagt, ist von dieser Methode abzuraten. Zu nah aufgestellte Grenzflächen können den Klang der Quelle ungewollt kammfiltrig verfärben. Also unbedingt Ohren auf. Wenn wir einfach frühere Reflexionen früher haben wollen, können wir da auch mit Zitronen handeln und uns Kammfilter einfangen, den Klang also wiederum unangenehm verfärben. Wenn die Methoden aber schon bei der Aufnahme selbst fruchten, gut durchdacht sind, muss man den Mixdown nicht mehr hexen. Dann ist das alles schon erledigt. Das Hexen im Mixdown klingt oft auch nicht so realistisch, denn viele Parameter sind dabei gleichzeitig zu bedenken. Aber eins nach dem anderen. Nutzt man künstlichen Nachhall, Reverb, im Mix, so ersetzt hier der Parameter Pre-Delay die natürliche Initial Time Delay gab. Lead Vocals bekommen beispielsweise ein langes Pre-Delay, im Pop mitunter bis zu 120 Millisekunden, Backing Vocals ein deutlich kürzeres, zum Beispiel 30 Millisekunden weniger. Und ein Drumset, das auf der virtuellen Bühne hinten steht, das kürzeste Pre-Delay. Hier sollte man besonders darauf achten, unter der generellen Echoschwelle von 50 Millisekunden zu bleiben und eher Werte zwischen 10 und 25 Millisekunden wählen. Deutlich hörbare Echos können die Rhythmik des Drumsets ziemlich stören. Die Verzögerung bis zum Beginn der Raumantwort ist aber nicht der einzige Parameter, der etwas über räumliche Tiefe aussagt. In diesem Zusammenhang ist auch das Mischungsverhältnis zwischen Direkt- und Diffusschall ein Big Player. Im Hallgerät nutzen wir dazu den Mischregler für Dry, das ist das Signal ohne künstlichen Nachhall, und Wet, das reine Effektsignal. Im akustischen Raum ergibt sich der 50-50-Mix genau auf dem sogenannten Hallradius, also einer gedachten Kreislinie um die Quelle herum, auf der beide Anteile gleich laut sind. Könnte also um eine Schallquelle herumgehen und diese Linie, auf der man mit dem einen Ohr zur Quelle dry hört, mit dem anderen Ohr weg von der Quelle nur noch wet hört und beide sind dann gleich laut im Mischungsverhältnis. Außerhalb des Hallradius beginnt der Diffusschallüberhang. Hier platziert man Mikrofone für Raumaufnahmen, logischerweise. Diese können später in der Mischung den Klang ergänzen und Tiefe suggerieren, auch wenn die eigentlichen Quellen, wie zum Beispiel Stimme, Gitarre, Drums und so weiter, nah mikrofoniert wurden. Merke, kurzes Pre-Delay und hoher Hallanteil suggerieren große Entfernung. Die Nachhallzeit RT60 oder RT60 spielt übrigens für die empfundene räumliche Tiefe fast gar keine Rolle. Mag überraschend sein, ist aber so. Ich kann in einer Kirche einige Meter entfernt stehen, aber auch in einem normalen Wohnzimmer. Die Kirche hat aber vermutlich die längere Nachhallzeit, aber deshalb ist die Entfernung trotzdem identisch und wird auch so gehört wahrgenommen. Der einzige Unterschied ist natürlich, dass man in der Kirche noch weiter weggehen könnte und diese, bedingt durch das größere Raumvolumen, eine generell längere Nachhallzeit ermöglicht. Schätzungen der Entfernung werden im reinen Diffusfeld übrigens sehr ungenau, weshalb es vor allem auf den Nahbereich bis zum maximal doppelten Hallradius ankommt. Das heißt, da wo das Mischungsverhältnis Dry-Wet 25-75% wäre. Ja, doppelter Hallradius. Kommen wir zum Ausgangspunkt zurück, damit zu den Parametern Pegel und Klangfarbe. In der Luft nimmt der Pegel einer Schallquelle mit der Entfernung ab und die Klangfarbe ändert sich. De facto bedeutet das, ein weiter entferntes Signal ist leiser und mittiger. Dies lässt sich am Mischpult durch Pegelabsenkung am Fader und EQ bzw. Filtereinsatz leicht realisieren. Wir bauen also wiederum die Realität nach und täuschen unserem Hirn abermals die Tiefe nur vor. Und das sehr erfolgreich. Warum ist es aber in der Wirklichkeit so? Warum nimmt der Pegel ab? Und warum ändert sich die Klangfarbe? Nun, es gibt auf Entfernung deutliche Reibungsverluste, wodurch der Pegel sich mit dem Kehrwert des Quellenabstandes reduziert. Wenn ich also doppelt so weit weg bin, halbiert sich der Schalldruck. In Dezibel ausgedrückt hieße das minus 6 dB. Das heißt, die Entfernung wird verdoppelt, der Schalldruck hat dann 6 dB weniger Pegel. Vierfache Entfernung resultiert in einer Viertelung des Schalldrucks, also minus 12 dB. Wenn ich an einer Position X einen Schalldruck habe von, sagen wir, 80 dB SPL, habe ich an der Position X mal 2 noch 74 dB Schalldruck. Das illustriert deutlich den Pegelverlust. Die Frequenzänderung und damit die Klangfarbenänderung auf Entfernung ergibt sich wiederum durch das Abstrahlverhalten von Schallquellen. Im Ideal handelt es sich ja um Punktschallquellen, die kugelförmig abstrahlen. Tatsächlich werden aber nur tiefe Frequenzen bis etwa 300 Hertz wirklich gleichmäßig in alle Richtungen verteilt, während höhere Frequenzen zunehmend gebündelt in nur einer Hauptabstrahlrichtung verlaufen. Gleichzeitig werden aber die Höhen mit ihren kurzen Wellenlängen auf Entfernung viel schneller verrieben oder auch abgedämpft, während die langwelligen tiefen Frequenzen weitertragen. Da diese aber nicht so zentriert abgestrahlt werden, bündelt sich in der Entfernung ihre Energie nicht mehr und sie sind ebenfalls eher schwach zu hören. Ein schönes Bild für das Abstrahlverhalten der tiefen Frequenzen ist so eine gezeichnete Kindersonne. Ja, so mit Strahlen in alle Richtungen. Und wenn man sich jetzt vorstellt, dass man da sehr nah davor steht, dann bekommt man ja viele dieser Strahlen auf einmal ab. Das heißt, man hat den gebündelten Schalldruck und damit ist es eben auch lauter. Wenn man jetzt weiter weggeht, dann bekommt man nur noch deutlich weniger Strahlen ab. Die anderen gehen links und rechts oder oben und unten an einem vorbei. Und damit ist es eben leiser im Bass. Was übrig bleibt auf Entfernung, ist ein mittiger bis tiefmittiger Frequenzausschnitt im Bereich von ca. 300 bis 3000 Hertz. Das hängt natürlich stark von der Quelle und der akustischen Umgebung, aber eben auch von der Entfernung ab. So gelingt dir der perfekte Trickbetrug. Zum Schluss interessiert uns noch ein letzter Parameter auf dem Weg zum perfekten Trickbetrug des Hörerhirns in Sachen Tiefe. Die Transientendarstellung. Transienten sind ja, wie du sicherlich schon weißt, geräuschhafte Anteile in der Einschwingphase von Instrumenten. Etwa das Anblasgeräusch bei einer Trompete oder das Auftreffen eines Trommelstocks auf dem Fell. Sie wirken deutlich pegelerhöhend und geben auch Aufschluss über die Entfernung. Je näher man einer Klangquelle kommt, umso stärker fallen Transienten auf, umso deutlicher machen sie sich bemerkbar. Denken wir mal an das Ankratzen des Geigenbogens auf der Saite, das im Auditorium des Konzertsaals nahezu gar nicht mehr zu hören ist. Der Geiger selbst hört es aber sehr wohl und ein nahes Mikrofon übrigens auch. Im Diffusfeld außerhalb des doppelten Hallradius kommen Transienten quasi gar nicht mehr vor. Sie sind durch die vielen Überlagerungen der Raumreflexion nahezu komplett verwaschen. Eine künstliche Abschwächung lässt sich durch Transienten-Tools, Transient Designer, erreichen, aber auch mit einem normalen Kompressor oder Limiter oder auch einem Noise Gate, insbesondere durch die jeweilige Einstellung des Attack-Parameters. Dem Release-Parameter kommt beim Breitbandkompressor-Limiter auch eine gewisse Bedeutung zu, diese ist aber deutlich geringer als die des Attack-Parameters. Hierbei geht es eher um Klangverfärbungen, insbesondere Höhendämpfung aufgrund der Tiefendominanz bei entsprechenden Geräten. Das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Das Stichwort lautet hier: Breitbandkompressoren machen dumpf. Plakativ, aber nicht ganz falsch. Wenn die Release jedoch sehr kurz im Verhältnis zur Signalhüllkurve eingestellt wird, lässt der Dumpfheitseffekt schnell nach und das Signal wirkt weit weniger hinten, als wenn es durchkomprimiert wäre. Unerwünschte Nebeneffekte können andererseits Pumpen, im schlimmsten Fall arrhythmisches Pumpen sein. Daher sollte man die Release-Time sicherlich nicht als Mittel erster Wahl in Bezug auf Tiefenstaffelung sehen, eher als ein kleines Special, also ein weiteres Mittel, mit dem man noch ein bisschen mehr Tiefenstaffelung betreiben kann, wenn man möchte. Übrigens, auch Modulationseffekte wie Chorus oder Flanger pflegen, je nach Zumischung die Transienten zu verschmieren. Durch deutliche Zumischung solcher Effekte, solcher Modulationseffekte, rückt das Signal wiederum nach hinten. Ja, es passiert etwas Ähnliches dann wie im Diffusschall, dass nämlich durch Überlagerung des gleichen Signals mit sich selbst auf vielfältige Weise der Transient immer undeutlicher wird. Durch diese starke Zumischung kann eine gleichzeitige Pegelerhöhung das Signal aber auch in den Vordergrund rücken, weil natürlich auch, ne, was lauter ist, ist weiter vorne, gilt. Hier laufen also zwei Parameter sozusagen gegeneinander. Das heißt, einerseits verwäscht man die Transienten, das rückt das Ganze nach hinten, andererseits wird der Pegel erhöht durch die Überlagerung. Das sollte man in den extremen Fällen ebenfalls bedenken, beziehungsweise am besten einfach hören und sich dann dafür oder dagegen entscheiden. Je nachdem auch aus welchen Gründen man diese Modulationseffekte einsetzt. Immer wichtig, man sollte sich klar werden, warum man überhaupt eine bestimmte Einstellung, einen Parameter, ein Konzept verfolgt. Einfach herumfummeln und irgendwas machen und hoffen, dass das Richtige schon bei rauskommt, ist, sagen wir mal, ein sehr, ja, ich möchte schon sagen, unprofessionelles Verhalten. Merke, deine Ergebnisse sind mit einem klaren Konzept deutlich besser. Und natürlich ist gerade auch das Erarbeiten eines solchen Konzepts wesentlicher Bestandteil meines Coachings. So, hier nochmal alle Tipps zur Tiefenstaffelung in Kurzform. Erstens, Pegel. Je leiser ein Schallereignis ist, desto weiter weg vermuten wir es. Je lauter, desto näher. Zweitens, Höhenanteil. Je weniger Höhen, desto weiter weg ist vermutlich die Schallquelle. Hohe und mittlere Frequenzen werden gebündelter abgestrahlt, die hohen Frequenzen jedoch eher durch die Luftabsorption verrieben. Drittens, Tiefenanteil. Vermindert sich der Tiefenanteil zusätzlich, so ist die Schallquelle wahrscheinlich nochmals weiter entfernt. Bei größeren Distanzen ergibt sich durch die kugelförmige Ausbreitung der langwelligen tiefen Frequenzen eine geringere Bündelung an einem entfernten Punkt. Dadurch ist der Schalldruck vergleichsweise gering und die Bässe sind im Verhältnis zu den Mitten abgeschwächt. Viertens, Predelay. Im akustischen Raum auch Initial Time Delay Gap. Je länger das Predelay ist, desto näher ist die Schallquelle und umgekehrt, je kürzer das Predelay ist, desto weiter weg ist die Schallquelle. Fünftens, Transientenstärke. Im Diffusschall gibt es nahezu keine Transienten. Die Einschwingphase verschwimmt in Anführungsstrichen. Je schwächer die Transienten dargestellt sind, desto weiter entfernt wirkt das Signal. Spannend wird es schlussendlich dadurch, dass man alle Parameter gleichzeitig einsetzen kann. Und das passiert ja in der Realität genauso. Deshalb ist dieses Thema so komplex, wenn man Realismus erzeugen möchte auf künstliche Art. Willst du die perfekte Täuschung generieren, musst du also diese Details bedenken. Allerdings ist das in popularen Musikstilen oft ja gar nicht nötig und viele dieser Kniffe aus der Tiefe der tontechnischen Trickkiste funktionieren auch schon in der Einzelanwendung. Das heißt, Punkt 1 bis 5 macht sich auch alleine schon bemerkbar in deiner Mischung. Probier's doch selbst einmal aus oder sprich mit mir über die Möglichkeiten deiner Produktion in deinem ersten Einzelcoaching. Geh dazu sehr gerne auf meine Seite carlos-juenemann.de. Dort kannst du dein erstes Coaching direkt buchen und ich würde mich freuen, dich schon in der nächsten Zoom-Session persönlich zu begrüßen. Und jetzt nochmal viel Freude beim Ausprobieren all dieser neuen Tipps für die Tiefenstaffelung im Mixdown. Bis ganz bald, Carlos Juenemann.